Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Es geht um die Fastenzeit. Ganz konkret, es geht auch um das Innehalten der Fastenzeit. Aber was verbirgt sich dahinter? Warum sollen wir einen Rückblick halten und warum sollen wir überhaupt nach vorne schauen? Gibt es denn einen Sinn für die Fastenzeit? Sie merken, liebe Zuhörer, viele Fragen, denen wir heute nachgehen. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist unser Referent für heute und er ist uns aus Hütschenhausen zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dittrich.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Viele sagen ja, Fastenzeit, ja, das ist eigentlich eine Zeit, in der wir fasten sollen, in der wir auch etwas zur Ruhe kommen sollen. Aber oft ist es ja auch ganz anders, Herr Pfarrer Dittrich.
Ja, also die Fastenzeit ist jährlich im Frühjahr eben die Chance von der Kirche her, sich vom Liturgischen her gesehen, vom Glauben her gesehen, auf Ostern vorzubereiten. Und das bedeutet persönlich, dass man wirklich einmal eine Zeit, in der die ganze Kirche, in der alle Gläubigen aufgerufen sind, diese Zeit anders zu gestalten, dass man das eben persönlich auch ja, wahrnimmt und sich bemüht um einen Unterschied zum sonstigen Jahreslauf. Aber eben die heutige Zeit, die heutige Gesellschaft, die arbeiten da stark dagegen, dass man so ein bisschen rauskommt aus seinem üblichen Trott.
Ja, was bedeutet es denn eigentlich, in der Fastenzeit angekommen zu sein, Herr Pfarrer?
Ja, das Motiv, die Vorlage ist natürlich die Zeit Jesu, 40 Tage in der Wüste. Das natürlich ein sehr schillerndes, schönes Bild ist. Natürlich fragt man sich, wie kann ich das unter heutigen Umständen in meiner Situation auch nur annähernd ausgestalten. Ich meine, in der Regel können wir nicht einfach unsere Arbeit niederlegen und uns für 40 Tage zurückziehen mit Ortswechsel. Die Herausforderung ist, dass wir in unserem alltäglichen Leben eben doch einen Unterschied machen zum sonstigen Alltag, dass wir diese 40 Tage wirklich als eine besondere Zeit gestalten, in der wir eben unser Leben stärker als sonst betrachten, ähnlich wie in der Adventszeit, in der wir auch fähig sind, Verzicht zu üben, manche Dinge einfach mal zu lassen. Und da geht es nicht nur ums Essen. Das wird meines Erachtens viel zu sehr in den Vordergrund gestellt und wird dann auch sehr schnell vereinnahmt, wieder ganz egoistisch für Gesundheit, Diät, Abnehmen und solche Dinge. Es geht darum, das ganze Leben, und zwar nicht nur im Hinblick auf Ernährung, sondern auf alle Verhaltensweisen, Gewohnheiten zu prüfen, zu läutern, ja auch einfach mal zu reinigen durch Verzicht. Wobei dieser Verzicht auch den Vorteil hat, dass dann Ressourcen frei werden. Ressourcen an Zeit, die ich für anderes einsetzen kann, zum Beispiel eben für das Gebet, für Betrachtung, für geistliche Lektüre. Ressourcen auch in finanzieller, materieller Hinsicht, dass ich eben das geforderte Almosen geben eben auch verstärkt betreiben kann, indem ich auf Genussmittel oder Hobbymaterial verzichte und dieses Geld dann solidarisch verwende für notleidende Mitmenschen.
Also Fastenzeit bedeutet, nur um es klar zu sagen und auch klar zu verstehen, nicht unbedingt den Verzicht auf Essen, sondern es steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Das Seinlassen vielleicht von Angewohnheiten. Fernseh schauen.
Ja, ich denke, man muss schauen, es gibt Angewohnheiten, die nicht übel, nicht schlecht sind, so wie Schokolade oder auch Fernschauen nicht grundsätzlich verkehrt sind. Das eine ist, dass man überprüft, welche Gewohnheiten wirklich verkehrt sind, dass man von denen ganz ablässt. Also das ist eine Sache des betrachtenden Gebetes, dass ich mein Leben, meine Gewohnheiten, meine Verhaltensweisen einem kritischen, klaren Licht unterwerfe und dann merke, das behindert mich eigentlich. Das ist nicht egal, ob ich das tue oder nicht, sondern es ist wirklich ein Zeitfresser oder auch eine falsche Handlungsweise, eine falsche Angewohnheit. Also es gibt eben Dinge, da soll ich dahin kommen in der Fastenzeit, dass ich die auch zukünftig lasse. Und es gibt eben Dinge, wo ich einfach mal sage, 40 Tage lang stecke ich mir keine Zigarre an, verzichte ich auf Alkohol oder schaue ich kein Fernsehen oder gehe ich nicht ins Kino. Einfach auch, wie gesagt, um Freiräume zu gewinnen und diese Freiräume oder diese Möglichkeiten einzusetzen für den Glauben und für die Mitmenschen.
Jetzt haben wir ja die Fastenzeit so als Ganzes betrachtet, Herr Pfarrer Dittrich. Aber gibt es denn wirklich so einen Punkt, wo Sie sagen würden, jetzt ist mal die Zeit, um die Handbremse mit zwei Händen zu ziehen und mal über einige Dinge genau nachzudenken in der Fastenzeit?
Ja, also die 40 Tage, die Fastenzeit oder österliche Bußzeit, wie es liturgisch korrekt heißt, hat eine gewisse Struktur, die offiziell im liturgischen Kalender so nicht mehr steht, aber die von früher her eigentlich immer noch gegeben ist, und zwar eben mit dem fünften Fastensonntag beginnt nach der Tradition die sogenannte Passionszeit. Man hat es zwar im liturgischen Kalender etwas herabgestuft, aber es wird eigentlich überall noch so praktiziert. Also mit dem fünften Sonntag in der Fastenzeit werden die Kreuze verhüllt in den Kirchen und die Texte verwandeln sich wirklich dahingehend, dass also das Leiden Jesu Christi, die Passion, mehr und mehr in den Blick kommt. Und das sollte auch für uns Gläubige in unserer privaten Frömmigkeit und Andacht bei der Ausgestaltung der Fastenzeit auch wirklich auch einen Wechsel, aber doch eine starke Änderung verursachen, dass wir jetzt nicht nur das Fasten im Blick haben und das Gebetsleben, sondern eben nun jetzt auch ganz konkret auf das Kreuz hinschauen, dass wir also schon die Perspektive eröffnen, die dann mit dem Palmsonntag, mit der Karwoche dann natürlich unausweichlich wird.
Sie haben jetzt einen Fachbegriff gebraucht, die Passionszeit. Was verbirgt sich genau dahinter?
Passion, also das kommt ja vom Lateinischen, heißt Leiden. Heute wird es eher mit Leidenschaft in Verbindung gesetzt, was verwandt ist, aber es ist immer eine Frage, von woher man das definiert. Also grundsätzlich geht es um das Leiden, das Erleiden. Das sind eben die Schmerzen, das Leiden Jesu Christi, das er erduldet hat bei seiner Gefangennahme, Verurteilung, Geißelung, Kreuzweg und Tod am Kreuz. Aber auch vielleicht schon das Leiden, das er zu ertragen hatte durch das Missverständnis, das ihm in vielerlei Hinsicht begegnet ist, dass man eben seine Herkunft vom göttlichen Vater nicht anerkennen wollte, dass es so viel Unverständnis und Widerstand gab. Das war ein Leiden, das schon viel früher angefangen hat, aber dann eben sich verdichtet hat, zu einer Explosion gekommen ist in diesem Drama der Gefangennahme und Hinrichtung.
Wir schreiten ja immer weiter voran. Es steht uns jetzt der Palmsonntag ins Haus sozusagen. Was ist das genau, Palmsonntag?
Ja, mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche. Das ist der Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres. Liturgisch das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Und ja, es ist ein großes erinnerndes Schauspiel, das wir da liturgisch in der Kirche, in den Gottesdiensten begehen. Wir rufen uns auf vielerlei Art das Geschehen vor bald 2000 Jahren in Jerusalem in Erinnerung. Begonnen hat es damals eben mit dem Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Er stammte ja aus Galiläa, Jesus von Nazareth wurde er genannt, weil er aus Nazareth stammte. Und nach seinem öffentlichen Hervortreten war er auch lange Zeit in der Provinz unterwegs, in Galiläa, und hat sich dann erst allmählich Judäa genähert. Und Zielpunkt auch seiner Reise, seiner Predigtreise, seines Wirkens, war eben dann die Ankunft in Jerusalem. Und die hat er selbst auch gestaltet durch den Einzug auf einem Esel, was für die gläubigen jüdischen Zeitgenossen sprechende Zeichen waren, welch ein Anspruch hier erhoben wird, dass da eben nicht irgendein neuer Rabbi kommt, der eine besondere Botschaft hat, sondern dass hier der verheißene Prophet kommt. Die ganze Heilige Woche, die ganze Karwoche hat dann eben die verschiedenen Stationen begonnen mit dem Einzug in Jerusalem bis hin dann zur Osternacht und zum Ostersonntag. Also eine große Dramaturgie unseres christlichen Glaubens, wo wir eben nicht nur Worte, abstrakte Worte und Botschaften zu hören haben, sondern auch vieles einfach nicht nachspielen, aber uns in Erinnerung rufen und versuchen, so etwas in dieses Geschehen hineinzugehen, irgendwie teilhaft zu werden durch Erinnerung. Und in gewisser Weise ist es auch so, dass wir durch unser Erinnern und unsere Gottesdienste dann einen Raum schaffen in uns selbst und als Gemeinde, als Kirche, dass Jesus Christus das, was er damals getan hat, eben auch für uns heute Gegenwart und Wirksamkeit werden kann.
Innehalten in der Fastenzeit, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütschenhausen zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Innehalten in der Fastenzeit, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Das liegt im Bistum Speyer. Er ist uns von dort aus zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, wir sind auf den Palmsonntag eingegangen. Sie haben gesagt, es wird uns noch mal ganz klar vor Augen gehoben, was überhaupt passiert ist.
Ja, also eine großartige Dramaturgie. Etwas für das Auge, also der ganze Mensch soll nachvollziehen können, was damals konkret geschehen ist. Das ist eben, wir glauben nicht an irgendwelche Märchen oder Mythen, sondern es ist in der Geschichte, in der Welt, in der Zeit geschehen. Gott ist Mensch geworden. Jesus Christus hat wie wir auf dieser Erde gelebt und dann eben aber ja diese großartigen und dann auch dramatischen und furchtbaren Geschehnisse am Ende seines irdischen Lebens und sein Einzug in Jerusalem mit seinen Jüngern, mit den Aposteln, das ist dann der Auftakt jener letzten Geschehnisse in Jerusalem. Und Jerusalem ist ja nicht irgendeine Stadt, sondern es war damals die heilige Stadt, wo das Zentrum des jüdischen Glaubens war mit dem Tempel, der Tempelkult. Und mit Jerusalem und dem Tempel hat sich auch ganz klar die Erwartung des verheißenen Messiases verbunden. Jesus hat lange Zeit während seines öffentlichen Auftretens das versucht zu unterdrücken, zurückzuhalten, dass man über seinen Anspruch als Messias spekuliert. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, oder wie Johannes das in seinem Evangelium schreibt, die Stunde ist gekommen, dass er eben ja hervortritt und sich klar zu erkennen gibt als der Sohn Gottes, als der Messias. Und der Einzug in Jerusalem auf dem Esel ist eben solch ein klares Zeichen, das die Mitmenschen auch verstanden haben. Also er hat ein Lasttier requiriert, das nach dem Propheten Sacharja eben ja das Reittier des Propheten ist, des einen Propheten, der da kommen soll. Und die Jünger legen ihre Gewänder auf den Weg, sie reißen Palmzweige ab. Deswegen haben wir heute auch noch die Rede vom Palmsonntag, obwohl es ja in unseren Breiten meistens Buchszweige sind. Palmzweige werden dann mehr in den südlichen Ländern, wo eben auch Palmen normal wachsen können, verwendet. Ja, man jubelt Jesus zu und ruft das Hosianna, dem Sohne Davids. Aber sind bei weitem nicht alle, die da stehen und jubeln. Es sind vorrangig die, die Jesus begleitet haben, schon in den vergangenen Wochen, die mit ihm einziehen. Und man darf annehmen, der Papst hat es in seinem zweiten Band des Buches Jesus von Nazareth auch geschildert. Viele ja, waren neugierig, einige waren ablehnend und haben das schon als Blasphemie, als Gotteslästerung, als Anmaßung empfunden, besonders eben die religiösen Autoritäten in Jerusalem, dass da einer kommt und lässt sich als Messias feiern. Aber Jesus weist da alle Kritik eindeutig zurück und sagt, die Steine würden schreien und jubeln, wenn man den Menschen verbieten würde, ihm das Hosianna zuzurufen. Also Jesus tritt nun klar hervor und es ist die Stunde der Entscheidung, die letzte Möglichkeit für ja, das Volk Israel in Jerusalem, Jesus anzuerkennen oder eben Jesus zu verurteilen, wie es dann schlussendlich geschehen ist. Und wir schreiten eben in der Heiligen Woche, in der Karwoche dann Stück für Stück mit Jesus und den Jüngern ja vom Einzug hin ja zu den Geschehnissen letztlich dann der Heiligen drei Tage. Das ist dann die Verdichtung, letztes Abendmahl, Prozess und Verurteilung, Hinrichtung am Kreuz und dann Ostermorgen, Auferstehung. Wir gehen da Stück für Stück mit. Der Palmsonntag, das ist das Tor, die Eröffnung. Und ja, es ist etwas sehr Schönes, sehr Feierliches, sehr Anrührendes, wenn am Beginn des Palmsonntagsgottesdienstes man außerhalb der Kirche eine Prozession bildet. Die Buchszweige, Palmzweige werden gesegnet, werden dann in Prozession mitgetragen und man versucht so, ja, das Gefühl zu ermöglichen, dass wir einen Zeitsprung machen und mit Jesus hineinziehen nach Jerusalem.
Das heißt ganz konkret, dass wir das miterleben sollen, uns praktisch 2000 Jahre zurückversetzt sollen, bei Jesus zu sein, miterleben, wie er in Jerusalem einzieht.
Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir glauben nicht an einen Mythos, der überzeitlich oder zeitlos wäre, aber das, was vor 2000 Jahren bald geschehen ist, soll auch für uns heute Wirklichkeit sein. Also der Heilige Geist ermöglicht auch uns heute durch den Glauben, dass wir das, was damals geschehen ist, dieses Heil und diese Gnade durch Jesu Tod und Auferstehung, dass das auch für uns heute nicht nur fernes historisches Geschehen ist, sondern etwas, was wirklich Gegenwart ist. Und zwar nicht zuerst Kraft unserer Erinnerung, sondern Kraft des Heiligen Geistes. Aber unsere Erinnerung, unser Glaube, der sich öffnet für den Geist, diese Erinnerung ist wichtig, den Raum zu geben und auch uns als Menschen mit unseren Sinnen und unserem Denken und Fühlen ja zu öffnen für das, was ein für alle Mal durch Jesus geschehen ist. Und deswegen ist auch das kein Brauchtum, das man vernachlässigen könnte, dass man sagt, ja, Palmsonntagsprozession und all diese äußerlichen Dinge, das kann man weglassen. Man braucht nur noch eine Predigt, die also das Ganze nur theologisch darstellt. Das ist zu einseitig. Das ist den Menschen nur rational begriffen und der Mensch ist aber mehr als bloße Rationalität. Deswegen bin ich auch ein großer Förderer des Brauchtums, gerade um das Osterfest herum. Da gibt es eher ein zu wenig als ein zu viel. An Weihnachten haben wir viel mehr Brauchtum, als es eigentlich um Ostern herum der Fall ist. Und die Palmprozession ist auch vom Anspruch her nicht einfach Brauchtum, sondern ist Teil der Liturgie.
Mhm. Aber irgendwie ist es ja ein bisschen paradox. Wir wissen, dass während der Messe an Palmsonntag auch die Passion gelesen wird. Erst zieht der König feierlich ein und dann plötzlich, schrumps, ist alles anders.
Ja, das ist ein ziemlicher Sprung, auch eine Spannung. Es wird eben, wir sind quasi am Eingang der Heiligen Woche. Es wird nicht eins nach dem anderen fein säuberlich sortiert, abgearbeitet oder abgeschritten, sondern es wird gleich der ganze Spannungsbogen bis Karfreitag aufgetan. Das ist tatsächlich, also das ist mir auch immer so ergangen, so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, die schöne Palmprozession und dann doch sehr rasch die Passion, ja, die eigentlich so ein jämmerliches Ende zunächst irgendwie darstellt. Aber eben, wie gesagt, der Palmsonntag öffnet wie von einer Anhöhe herab den Blick auf die ganze Woche hin bis zum Karfreitag. Und das ist, was wir aushalten müssen, ja, dass man eben die Ereignisse der Heiligen Woche nicht isoliert, sondern schon im ganzen Spannungsbogen sieht und bedenkt. Es war nicht immer so, dass das Palmsonntag die Passion schon gelesen wurde. Es ist vielleicht auch von daher gekommen, also dass man im späteren Mittelalter die Passionsfrömmigkeit enorm gesteigert hat und dass das eben dann auch in der Messe seinen Niederschlag gefunden hat, in der Liturgie. Und ich denke, was tatsächlich ein Gewinn ist, wir hören dann jedes Jahr zwei Passionen. Karfreitag ist ja immer vorgeschrieben die Johannespassion und am Sonntag zuvor, Palmsonntag, hören wir dann eine der anderen drei Passionen. Dieses Jahr wird das die Markus-Passion sein.
Also gehört es ganz normal dazu, dass wir an Palmsonntag, der ja eigentlich sehr festlich beginnt, dann auch erinnert werden an das Leiden und Sterben von Jesus?
Ja, also wir dürfen uns eben nicht isoliert ergehen in diesem Triumph des Einzuges, sondern, wie gesagt, uns wird zugemutet, dass wir schon das Ganze im Blick haben, dass wir wissen, der Triumph schlägt sehr bald um und der Zielpunkt, und das war Jesus auch ganz bewusst, ja, der Zielpunkt wird dieser Versuch sein, Jesus zum Schweigen zu bringen, indem man ihn physisch vernichtet. Dieser grausame Tod, diese äußerste Verleumdung und Erniedrigung, die Jesus erdulden musste. Und weil eben die Kirche über die Jahrhunderte den Eindruck gewonnen hat, dass eben die Passion das ganz große Moment ist, deswegen hat man das auch liturgisch dann so eingerichtet, dass es auch den Palmsonntag dann schon mitprägt, dass es in der ganzen Woche ja prägend anwesend ist. Und wie gesagt, eigentlich sind wir ja schon mit dem letzten Sonntag, Passionssonntag, fünfter Fastensonntag, eingetreten in die Passionszeit. Viele Orten sind die Kreuze schon verhüllt mit den violetten Tüchern.
Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Innehalten in der Fastenzeit ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Dr. Dittrich, wenn wir uns mal eine Kirche betrachten, da sehen wir auch an den Wänden einen Kreuzweg. Wenn wir den Palmsonntag betrachten, so haben wir vorhin gehört, ist es zunächst ein sehr festlicher Tag. Aber dennoch gibt es kein Gloria, es gibt kein Halleluja. Es ist dennoch eine Schlichtheit zu sehen. Ist da irgendwie eine Verbindung?
Ja, die ganze Fastenzeit soll ja geprägt sein von Verzicht, Rücknahme, ja, und Schlichtheit auch in den Gottesdiensten. Sollten keine Konzerte stattfinden, sollte nur schlicht der Gemeindegesang mit Orgel schlicht begleitet werden. Also eine nüchterne, eine stille Zeit, eine ruhige Zeit, und das verdichtet sich natürlich dann in der Karwoche. Wir haben außer an den Hochfesten Josef und Mariä Verkündigung haben wir also keinen Gloria-Gesang. Der wird nur bei der Abendmahlsmesse wird noch einmal das Gloria gesungen als ja, letzter Auftakt dann für die heiligen drei Tage, wo dann das alles sich ganz stark verdichtet. Der Kreuzweg ist eben auch so eine Hilfe der Veranschaulichung. Er wird schon seit vielen Jahrhunderten, ja gerade in Europa, verwendet als Hilfe für die Andacht, die berühmte Kreuzwegandacht, die ja vor allen Dingen in diesen letzten beiden Wochen jetzt verstärkt gebetet werden. Und die 14 Stationsbilder helfen uns, ja die einzelnen Momente des Kreuzweges in den Blick zu bekommen. Voraus liegt aber was wir liturgisch dann den Gründonnerstag nennen, also das Geschehen, bevor die Gefangennahme kommt, die Hinrichtung am Kreuz. Schauen wir vielleicht auf den Gründonnerstag innerhalb der Heiligen Woche. Am Vormittag findet die sogenannte Krisammesse statt. Der Bischof weiht für seine ganze Diözese für das kommende Jahr die heiligen Öle, das Krankenöl, Krisamöl für die Spendung der Sakramente. Und dieses Öl wird dann von den Dekanen abgeholt und in alle Pfarreien gebracht. Mancherorts, manchen Diözesen wird diese Krisammesse auch schon am Mittwoch in der Karwoche gefeiert. Ja, und dann eben der Beginn der Heiligen Drei Tage mit der Abendmahlsmesse. Wie gesagt, diese Abendmahlsmesse ist noch einmal etwas feierlicher. Sie hat ein Gloria. Bei diesem Gloria werden dann noch einmal die Glocken geläutet und die Orgel spielt noch ein letztes Mal. Und dann beginnt ja die besondere Stille der heiligen drei Tage hin bis zur Osternacht. Keine Orgel, keine Glocken. Es gibt dann vielerorts das Brauchtum, dass man mit Gerren oder Rätschen oder Kleppern, wie das jeweils heißt, die Glocken im Dorf, in den Orten ersetzt. Die Abendmahlsmesse, die uns erinnert und deutlich macht, Jesus Christus ist sehenden Auges in seine Gefangennahme hineingegangen. Er hätte die Option gehabt zu fliehen. Er hätte die Möglichkeit, die Petrus nahegelegt hat, gehabt, sich zu verteidigen, also eine kleine Streitmacht, eine Miliz aufzustellen und mit Gewalt seinen Anspruch durchzusetzen. Aber er hat die dritte Möglichkeit, nämlich ohnmächtig dieses Schicksal über sich ergehen zu lassen. Ja, diese Möglichkeit hat er ganz bewusst gewählt und er hat sie vorab auch schon gedeutet, mehr als gedeutet. Er hat sie, er hat ihre Bedeutung im Vorfeld schon festgelegt, antizipiert, könnte man sagen, also Vorwegnahme. Im letzten Abendmahl hat er alles, was die darauf folgenden Tage geschehen ist, vorweggenommen und hat es vorab schon gedeutet und mit seinem Sinn, mit seiner Wirklichkeit festgelegt. Die Abendmahlsmesse oder das Geschehen des letzten Abendmahls ist wie eine Form, ein Gefäß, das Jesus formt und festlegt, und alles, was danach geschieht, wird in diese Form hineingegeben. Letztlich bleibt Jesus so der Souverän. Er lässt zu, er bestimmt, was geschieht. Und er gibt ihm auch die Bedeutung, den Sinn. Und er öffnet auch die Möglichkeit, dass das über den historischen, zeitlichen Moment hinaus für alle Zeiten, für alle Menschen Gegenwart werden kann, nämlich die heilige Eucharistie, die beim letzten Abendmahl gestiftet wurde. Dann sehr intensiv im Anschluss an die Abendmahlsmesse die Ölbergstunde, das Gebet in der Kirche, wo man eben Schritt für Schritt die Geschehnisse betrachtet, wie Jesus Judas entlassen hat, ihn gehen lässt, den Verräter, wie dann in der Nacht man in diesem Garten am Ölberg schläft und Jesus aber eben nicht schlafen kann und im Gebet ringt, auch als Mensch ringt darum, den Willen des Vaters anzunehmen, diesen Kelch zu trinken, dann eben das Nahen der Soldaten. Judas führt sie, Judas verrät Jesus mit einem Kuss, die Gefangennahme Jesu und die Flucht der Apostel, der Jünger. Alles geschieht in der Nacht und dann am frühen Morgen. Jesus wird verurteilt. Das ist ein Hin und Her, auch der Verantwortlichkeit. Wer übernimmt die Verantwortung für dieses ungerechte Urteil? Pilatus versucht, sich die Hände reinzuwaschen, obwohl er doch Verantwortung trägt für dieses ungerechte Urteil. Man will Jesus zum Schweigen bringen. Man heftet ihm diese falsche Anklage an, dass er ein Aufrührer wäre, der die Rebellion predigt gegen die römische Besatzung. Von jüdischer Seite her ist das Schwerwiegendere, dass er eben den Messias-Titel und den Titel des einen Sohnes Gottes für sich reklamiert, eines Gotteslästerung, ein Anspruch, auf den es eben nur die beiden Möglichkeiten gibt, ihn anzuerkennen und dann Jesus wirklich als Messias auszurufen oder eben sie zu verneinen und als Gotteslästerung abzutun. Man will Jesus zum Schweigen bringen, man möchte ihn vernichten, man möchte sein Ansehen in den Schmutz treten, und das versucht man eben durch den schmählichsten Tod, der damals möglich war, der Tod eines Verbrechers außerhalb der Stadt am Kreuz. Also die Bemühungen der Widersacher Jesu, sie lassen nichts aus, um das Äußerste zu erreichen, Jesus den schmählichsten Tod, den schmerzvollsten Tod, den es damals gab, zu bereiten. All die Stationen dürfen wir in der Kreuzwegandacht mitgehen. Wir erleben sie mit bei der neuerlichen Passion am Karfreitag, wenn eben die Passion aus dem Johannesevangelium vorgetragen wird in verteilten Rollen. Überhaupt die Liturgie am Karfreitag, in der Regel am Nachmittag etwa um 15 Uhr, Liturgie die Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi mit der Passionsverlesung. Mancherorts, wo ein guter Kirchenchor gegeben ist, wird das sogar vorgesungen. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man die Johannespassion im gesungenen Vortrag miterleben darf. Die großen Fürbitten, die Kreuzverehrung, ja, die Kommunionfeier am Karfreitag und dann das Hinausgehen in diese eigenartige Stille des Karfreitags, die geprägt ist vom Schmerz über den Tod Jesu, diesen Schmerz und diese Verzweiflung, den die Jünger damals und die Frauen ja ertragen mussten. Sie hatten zwar eine gewisse Ahnung und Hoffnung, weil Jesus verschiedentlich Voraussagen und Andeutungen gemacht hatte, aber das Erleben des Kreuzestodes Jesu war so eindrücklich, so niederschmetternd, dass da eigentlich eine ganz große Traurigkeit war. Und wenn man das die ganze Heilige Woche so weit mitgegangen ist, kann man das auch spüren. Zu mir geht es zumindest immer so, Karfreitag, man ist auch ein wenig in dieser Atmosphäre der Niedergeschlagenheit, auch wenn man weiß, morgen Abend feiern wir die Osternacht.
Herr Pfarrer Dittrich, was mir bewusst wird, die Tage der Trauer, der Karfreitag, der Karsamstag und dann die darauffolgende Freude mit der Auferstehung unseres Herrn sind sehr gegensätzlich. Wird uns da wirklich nicht sehr viel abverlangt, von jetzt der starken Trauer sofort wieder in Jubel auszubrechen?
Ja, das sind solche Wendemomente, ne? Also ich meine, wir wünschen uns bei vielen Dingen im Leben, dass es nicht so schnell geht, dass es allmählich geht, dass wir die Gelegenheit haben, mitzukommen und mitzugehen. Aber es ist eben in unserer Welt, in der Wirklichkeit dieser Erde öfters so, dass Dinge einfach umschlagen. Und eben die tiefste Niedergeschlagenheit über den grausamen Tod Jesu dann umschlägt in eine unfassbare Freude. Ich meine, das zeigen uns ja auch die Berichte von der Auferstehung. Ja, dass die Menschen damals, wie wir auch heute, dass es nicht so schnell geht. Also selbst Maria Magdalena und Petrus und all die anderen, die Jesus so vertraut zur Seite standen, können es noch nicht gleich fassen. Also es dauert, bis es durchdringt, wirklich diese ganzen Schatten der Trauer und der Niedergeschlagenheit wirklich alle aufgelichtet sind, bis dieses Licht des Ostermorgens wirklich ankommt im Inneren bei den Aposteln, bei den Frauen. Wir sind da etwas im Vorteil, weil wir halt schon das Gesamtwissen haben, aber
Damals hatten die Menschen eben noch nicht das Gesamtwissen und waren mit Sicherheit sehr überfordert.
Ja, da lässt ja das Evangelium keinen Zweifel dran. Also die vielen Auferstehungsberichte, wo Jesus mit einer großen Geduld allen nachgeht und immer wieder ihnen entgegenkommt, im Abendmahlsaal, also im Obergemach oder den Emmaus-Jüngern, bis hin zum ungläubigen Thomas. Also wo man einfach sieht, Jesus ist das wichtig, dass alle, die an ihn glauben, die noch befangen sind von der Trauer, dass sie wirklich diesen Wandel, diese Wende schaffen, hin zur Freude, zur Gewissheit, dass eben nicht der Tod und das Böse das letzte Wort haben, sondern dass Gott der Größere ist und dass eben Jesus Christus nicht verloren hat, nicht gescheitert ist, sondern auf eigenartige, paradoxe Weise durch die Ohnmacht hindurch gewonnen hat.
Herr Pfarrer Dittrich, geben Sie uns doch mal Tipps, wie können wir diese wunderbaren Tage, der Palmsonntag, dann auch der Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, wie können wir diese Tage denn ganz bewusst feiern?
Ja, das Erste ist, dass man eben die Gottesdienste besucht. Das ist etwas, was ich mit Bedauern feststelle, zumindest hier in unserer Diözese, dass also immer weniger Gläubige Gründonnerstag und Karfreitag kommen. Also Palmsonntag ist auch begrenzt, die meisten kommen an Ostern. Aber dass viele eben dieses Mitgehen mit Christus eigentlich unterlassen und die Karwoche dann so was ganz Normalem wird. Und der Ostersonntag ist halt so ein bisschen besonders. Aber ansonsten viele auch eigentlich Christen, die den Anspruch haben, Katholiken, die den Anspruch haben, aktive Gläubige zu sein, hier doch manche Feiertage auslassen, manchen Gottesdienst und da irgendwo dann gibt es kein ganzes Stück. Also meine Empfehlung ist wirklich, da ernst zu machen mit einem treuen und intensiven Glauben, der eben das ganze Stück mitgehen möchte, vom Einzug in Jerusalem, vom Palmsonntag über den Gründonnerstag, also ist auch eine ganz wichtige Messe, die Einsetzung der Eucharistie, das letzte Abendmahl inklusive der Fußwaschung, dann wir haben extra einen Feiertag in Deutschland, das ist nicht überall so und das ist für mich dann umso unverständlicher, dass man an diesem freien Tag nicht den Weg in die Kirche findet, am Karfreitagnachmittag eben die Leidensliturgie mitzufeiern. Ja, man sollte halt auch privat natürlich alles auch ein wenig auf diese Dinge abstellen, dass die Karwoche also wirklich tabu ist für Feierlichkeiten und dass man da alles etwas zurückschaltet, Musik und Fernsehen, die ganzen Dinge einschränkt, dass man also wirklich auch seine konkrete Lebensumwelt zurückschaltet, dass diese Stimmung der Karwoche auch wirklich insgesamt nicht nur in der Kirche, im Gotteshaus, sondern auch privat fühlbar ist und dass man auch vielleicht, was die Ernährung und alle anderen Dinge angeht, wirklich alles etwas zurücknimmt, um ernst zu machen mit dem Ernst und der Trauer der Karwoche. Und meine Erfahrung ist, wenn man das wirklich tut, dann ist da wirklich dann Platz und Klarheit für diese Freude des Ostersonntags, für diesen Jubel, der hat dann wirklich Resonanzraum, wenn man die Tage zuvor auch konsequent gestaltet hat.
Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben auch sehr viele Gottesdienste in dieser Zeit, eigentlich ja alle Gottesdienste als Gemeindepfarrer. Haben Sie denn da die Möglichkeit, auch für sich ganz persönlich diese Tage noch einmal zu überdenken, nachzufeiern, abgesehen jetzt von der Heiligen Messe?
Ja, also ich kann es ja glücklicherweise einrichten, dass ich von Palmsonntagabend bis Dienstagabend mich ins Kloster zurückziehen kann, hier in unserer Diözese und ja einfach mich ein bisschen dem Gebet und der Betrachtung der Texte widmen kann, bevor es dann ja ab Donnerstag spätestens dann also losgeht, wo man dann vieles vorbereiten muss. Ich meine, viele Vorbereitungen sind langfristig gelaufen, Absprachen mit der Organistin, mit dem Chor, mit der Sakristei, mit den Messdienern. Aber natürlich ab Donnerstag verdichtet sich dann vieles. Und ja, ich bin da sehr dankbar, dass ich dann zumindest 2 Tage in dieser Karwoche Ruhe hatte und auch meine Predigten dann nochmal vorbereiten konnte. Und ja, und dann geht es aber dann Tag, einen Schlag nach dem anderen. Es kommen dann die großen Gottesdienste, die dann in der Regel eine Liturgie haben, die es nur einmal im Jahr gibt. Also besonders der Karfreitag ist eine absolute Sonderliturgie und die Osternacht ist eine umfangreiche Sonderliturgie mit vielen Teilen, die eben nur einmal im Jahr gefeiert werden. Und aber es ist auch etwas, worauf ich mich freue. Es ist so anstrengend und aufwendig das ist. Es ist wirklich der Höhepunkt im Kirchenjahr und es ist das Zentrum unseres Glaubens.
Sie sprachen von dieser Vorbereitung, die Sie machen. Wie wichtig ist das für uns Christen denn auch, sich auf diese Art und Weise vorbereiten? Nicht jeder kann natürlich in ein Kloster gehen, aber sich vielleicht mal abends eine halbe Stunde hinsetzen.
Ja, also meine Empfehlung ist eben zum Beispiel für sich persönlich die Entscheidung zu treffen, in der Karwoche lasse ich den Fernseher aus. Ich fahre alle Unterhaltung und Ablenkungssachen wirklich mal ganz stark zurück und nehme mir die frei werdende Zeit für Spaziergänge, für das Gebet, Rosenkranz, Kreuzweg, Andacht. Es werden auch in den Gemeinden immer noch reichlich Andachten angeboten, dass man das auch wirklich wahrnimmt, dass man diese Woche nochmal vielleicht nimmt für eine kritische Betrachtung des eigenen Lebens, endend, mündend in einer Beichte, die in den Kartagen werden auch verstärkt Beichtgelegenheiten angeboten, dass man da also so wie man vielleicht für den Ostersonntag den Garten und das Haus auf Vordermann gebracht hat und geputzt hat, dass man auch das eigene Leben, das Innere einmal gründlich durchforstet und putzt, dass man wirklich gut vorbereitet, aber auch in Ruhe dann Ostern feiern kann.
Herr Pfarrer Dittrich, haben Sie ganz herzlichen Dank. Es war sehr interessant, gewesen. Innehalten in der Fastenzeit, das war heute unser Thema hier in der Sendung Kurs Null. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne nochmal diese Sendung hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Nummer 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 8323 9675120. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. www.horeb.org. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie zum Ende um den Segen bitten?
Gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns gelitten und dein Leben hingegeben hast. Wir bitten dich, jetzt in diesen Tagen der Karzeit, der Heiligen Woche, dass wir fähig werden, bewusst deinen Weg vom Einzug bis hin nach Golgotha bewusst mitzugehen, dass wir unser Herz öffnen für diese Geschehnisse, dass wir nicht nur mitdenken, sondern auch mitfühlen, dass wir teilhaben dürfen, schließlich an der Freude von Ostern, an der Freude der Auferstehung. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Es verabschiedet sich am Mikrofon Andreas Martin.
Hoch am Kreuz ist dann, beginnt für dich der Kampf des Todes.